Deutschlandfunk Kultur Interview.
München wird zum Hochsicherheitstag, denn heute beginnt die Sicherheitskonferenz. Unter anderem kommt der Bundespräsident zur SIKO 2020. Angekündigt haben sich auch die Außenminister von China, Japan und Indien sowie der französische Staatspräsident. Von Emmanuel Macron wird erwartet, dass er einmal mehr über europäische Verteidigungsstrategien spricht. Und da habe ich Expertise eingeholt bei Matthias Dembinski von der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung. Er beschäftigt sich mit Fragen von Gerechtigkeit in internationalen Beziehungen, in regionalen Sicherheitsorganisationen und bei humanitären Interventionen. Und vor allem blickt er auf Westeuropa und die EU. Und die sieht Matthias Dembinski durchaus herausgefordert.
Also die Europäische Union müsste ihre Kräfte zusammenraufen und sie müsste versuchen, in ihrem unmittelbaren Umfeld zunächst einmal, in ihrer Nachbarschaft, stärker sozusagen ihre Anliegen, ihre Interessen versuchen durchzusetzen. Die Europäische Union ist dabei oder droht, zu einem Spielball anderer Mächte zu werden, etwa in Nordsyrien oder in Libyen. Und das hätte fatale Konsequenzen.
Die Kräfte bündeln, heißt das im Grunde genommen, dass man die Idee einer europäischen Armee wieder aufnimmt? Die wird ja schon länger ventiliert.
Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, was da genau im Gespräch ist. Da ist die Rhetorik manchmal ein bisschen überbordend und dahinter verbirgt sich de facto nicht eine wirkliche europäische Armee in dem eigentlichen Sinne, sondern eine sehr, sehr viel stärkere Zusammenarbeit in dem Bereich von Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und das ist, glaube ich, sinnvoll.
Aber lässt sich schwer umsetzen, oder?
Naja, die Europäische Union hat die ersten Schritte unternommen. Sie hat etwa mit der ständigen strukturierten Zusammenarbeit oder PESCO ist sie dabei, stärker als in der Vergangenheit die Rüstungskooperation voranzutreiben. Sie hat mit dem Verteidigungsfonds ein Finanzierungsinstrument aufgelegt, um das sozusagen zu unterstützen, Anreiz zu schaffen für stärkere Kooperation. Sie ist dabei, mit einer Reihe von anderen Initiativen auch diplomatisch stärker aufzutreten, auch im Bereich von Krisenprävention besser zusammenzuarbeiten. Also ich glaube, da ist einiges unterwegs und man muss mal schauen, was dabei rauskommt.
Wie muss eine Armee im 21. Jahrhundert ausgestattet sein?
Also ich selber bin skeptisch, was den Optimismus in Interventionen angeht. Ich glaube, da muss Europa auch zur Kenntnis nehmen, dass da in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine ganze Reihe von Einsätzen sehr schief gelaufen sind. Also das militärische Instrument ist sozusagen immer nur ein Mittel des letzten Zweckes und hat vor allen Dingen seine Berechtigung im Sinne von Bündnisverteidigung und nicht notwendigerweise von Interventionen out of area.
Was macht europäische Sicherheitskultur aus? Wie unterscheidet sie sich beispielsweise von der amerikanischen?
Also ich glaube, dass die europäische Sicherheitskultur auf der Ebene der EU, vielleicht gar nicht mal auf der Ebene der Nationalstaaten, aber auch auf der Ebene der EU eine ganz andere ist als die amerikanische. Und zwar deshalb, weil die Europäische Union ein Staatenverbund ist. Das Konsensprinzip hier entscheidend ist, immer wieder nach Ausgleich gesucht werden muss. Und diese Kompromissorientierung und damit auch diese Regelorientierung, der Multilateralismus, das sind Prinzipien, die sich auch im Bereich von Außen- und Sicherheitspolitik sozusagen auf europäischer Ebene durchsetzen.
Bietet der Brexit vielleicht auch neue Möglichkeiten für Deutschland und für Frankreich, sich da stärker zu profilieren und ein solches Projekt nach vorne zu bringen?
Ich meine, der Brexit ist in dieser Hinsicht ein zweischneidiges Schwert. Einerseits verliert Europa sozusagen eins der im Bereich von Sicherheitsverteidigung wichtigsten und stärksten Mitgliedstaaten. Andererseits war Großbritannien immer im Ruf und hat dem auch sozusagen einiges getan, um dem zu entsprechen, ein amerikanischer Verbündeter in Europa zu sein. Also Großbritannien hat eine Reihe von Initiativen blockiert, die im Sinne von stärkerer Gemeinsamkeit notwendig gewesen wären, so etwas wie ein gemeinsames europäisches Hauptquartier. Und von daher müsste man mal schauen, ob das jetzt ohne Großbritannien sozusagen einige Initiativen sich eher realisieren lassen als vorher.
Auch ohne Großbritannien gibt es ja jetzt nicht mehr 28 Meinungen, aber immerhin noch 27. Sehen Sie da überhaupt die Chance, innerhalb der EU eine nennenswerte institutionelle Weiterentwicklung zu erleben?
Also ich rechne eigentlich eher sozusagen mit graduellen Fortschritten. Ich glaube, man muss aufpassen, dass man die Europäische Union als einen Staatenverbund nicht überfordert. Ich vermute, er wird in absehbarer Zeit zumindest ein Staatenverbund bleiben. Europa wird nicht zu einem Föderalstaat sich weiterentwickeln. Und von daher ist wahrscheinlich eher nur mit graduellen Entwicklungen zu rechnen. Aber ich würde zum einen diese graduellen Entwicklungen nicht zu gering gewichten. Ich würde zum anderen auch darauf hinweisen, dass Europa als ein Staatenverbund auch sehr, sehr viele Vorteile hat, sehr viele Stärken hat. Und dass Europa gut anstehen würde, sich auf diese Stärken zu konzentrieren.
Welche Stärken sind das?
Na, beispielsweise die Regelorientierung europäischer Außen- und Sicherheitspolitik, die Verlässlichkeit auch sozusagen aus der Sicht von äußeren Partnern, die Kompromissorientierung, dass Europa eben nicht in jeder Krise sofort versucht, das militärische Mittel einzusetzen, sondern erst einmal diplomatisch versucht, etwas zu machen. Die Fähigkeit, sozusagen ein ganzes Bündel von Krisenreaktionsinstrumenten, vor allen Dingen im Bereich von zivil- und zivil-militärischen Instrumenten zum Einsatz zu bringen. Also ich glaube, das sind die europäischen Stärken. Und die sollte sie weiterhin betonen und ausbauen.
Matthias Dembinski von der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung.